gerade diese Anschläge, diesen ganzen Komplex versucht haben aufzuarbeiten. Und darum geht es heute. Das ist natürlich, ich freue mich sehr über unsere beiden Gäste, die wir hier haben. Sehr hochkarätig. Ich würde sagen, es gibt nicht sehr viele Leute in diesem Land, die sich besser auskennen in diesen ganzen Verwicklungen zum NSU. Ich glaube, es ist ja auch eine Schwierigkeit, wenn man über diese ganzen NSU-Morde und den ganzen Text geht, dass es ja mittlerweile wirklich so eine Wissenschaft für sich ist, die sehr von Experten bestimmt wird. Das ist ein wahnsinniges Wissen, weil es natürlich auch Akten gibt, die teilweise gesperrt sind, manche dürfen die lesen, andere nicht. Und das ist sehr kompliziert, ich glaube, das schreckt auch viele ab. Und insofern finde ich es auch eben auch nochmal besonders wichtig, das war auch der Grund, warum wir euch jetzt nochmal eingeladen haben, um das eben auch wieder, immer wieder zu vermitteln, was passiert eigentlich in diesen Ausschüssen und was ist da dabei rausgekommen. Ich möchte jetzt erstmal ganz herzlich begrüßen Martina Renner, Mitglied des Bundestages, Obfrau im thüringischen Untersuchungsausschuss für die Partei Die Linke und Heike Kräfner, die Referentin war von Petra Pau im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU. Petra Pau dort, die Frau von der Partei Die Linke. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass das immer die Leute von der Linken sind, die da eigentlich die beste, die kritischste Arbeit und die gründlichste Arbeit geleistet haben. Du warst dort Referentin, du machst natürlich seit vielen Jahren antifaschistische Arbeit. Du bist jetzt im Innenausschuss des Bundes, bist dort sozusagen Sprecherin für neonazistische Gewalt und antifaschistische Politik. Und wir machen das jetzt so, wir machen eine kleine Fragerunde hier vorne und dann am Ende, wir machen es kurz, wir wollen jetzt nicht eine ganze Stunde machen, weil es eben auch schon zu spät ist, aber wir wollen das kurz auch nochmal öffnen hier für euch, weil es nämlich genau der nicht so ein Punkt ist, wo es, glaube ich, total viele Fragen immer gibt und diese beiden Frauen sind eigentlich, glaube ich, genau die richtigen, die man diese Fragen stellen kann in diesen ganzen Verwicklungen. Das ist jetzt natürlich sehr begrenzt, wir machen schlaglichtartig das eher, das heißt, wir werden nicht tief einsteigen in diese ganzen kleinen Verwicklungen, wer jetzt wo irgendwas geschreddert hat, obwohl das natürlich total wichtig ist, sondern im Grunde genommen versuchen, so eine grundsätzliche Einschätzung zu kriegen. Darum würde es mir gehen und ich würde erstmal aber anfangen mit der Frage, dass ihr doch nochmal eure Arbeit vorstellt, die ihr da jahrelang gemacht habt. In Thüringen läuft ja noch der Ausschuss, das ist ja jetzt Katharina König, die Linken drin, der Bundestagsuntersuchungsausschuss ist vorbei. Ne, gibt den Bericht. Was ist jetzt eure Einschätzung, wie war diese Arbeit? Und natürlich, was dahinter schwebt unter dieser Einstiegsfrage, ist natürlich, also, was hat es gebracht? Ne?
Ja, danke für die Einführung. Und das ist tatsächlich die zentrale Frage. Was hat es gebracht? Weil wir natürlich unsere Arbeit auch immer reflektieren müssen an den Selbstanspruch, dass wir ja bei der zentralen Frage Aufklärung, und zwar tabulose Aufklärung mitwirken wollten in diesen Untersuchungsausschüssen und uns natürlich jetzt, nachdem die Untersuchungsausschüsse in Sachsen und Thüringen in der, ja, ich sag mal, Ziellinie sind, die anderen ihre Arbeit beendet haben, ausführlich tatsächlich nach dem Fazit fragen müssen. Für Thüringen kann ich sagen und auch jetzt schon abschließend, weil jetzt wird nur noch der Abschlussbericht erstellt, es ist sicherlich ein Verdienst der Untersuchungsausschüsse, dass insbesondere die Entwicklung der neonazistischen Szene in den 90er Jahren in einer Art und Weise dargestellt wurden, wie es bis dato von politischer Verantwortungsseite nicht getan wurde. Bis dato hat kritische Öffentlichkeit, antirassistische Initiativen auf die Wechselwirkung von staatlichem Rassismus, rassistischen Einstellungen in der Mehrheitsbevölkerung, aber auch neonazistischer Gewalt abgestellt. Das Rostock-Lichtenhagen natürlich erst synonym dafür. Und genau dieses Zusammenspiel ist jetzt erstmalig auch an einer politischen Ebene diskutiert worden und auch runtergebrochen worden auf die lokale Ebene vor Ort. Also wie hat sich das konkret in Thüringen dargestellt, dass sowohl Politik als auch Polizei und Justiz neonazistische Gewalt bagatellisiert haben, herabqualifiziert haben, zu konkurrierenden Jugendlichen, die sich halt schlagen, wenn sie aufeinandertreffen, wie Sanktionen auf neonazistische Gewalt stattfinden konnte. Man konnte bei den einzelnen Strafverfahren natürlich nachweisen, dass es kaum relevante Verurteilungen gab, dass viele mit dem Verfahren eigentlich dafür verurteilt sind. Sozusagen dieser organisatorischen und theologischen Nährboden, das ist sehr genau beschrieben wurde, dass es wirklich ein Verdienst, insbesondere des Thüringer Untersuchungsausschusses und der Bundesuntersuchungsausschusses, hat ja mit einem stärkeren Maß die rassistische Mordserie behandelt, damit Heike dann so etwas zu sagen, noch als Schlussfolgerung formuliert.
Wir haben uns auch viel in dieser Eingangsphase 90er Jahre dann natürlich sehr stark damit beschäftigt, wie es sein kann, dass nach dem Auflösen der Bombenwerkstatt der drei in Jena die Fahndung nach Jena und die Verschiebung auf andere Neonazis-Gebiete zusammenhang gesetzt wurden, erfolglos blieb. Und wir haben versucht, einen starken Fokus auf das Landesamt für Verfassungsschutz zu legen, inwieweit eben mit der Führung von zentralen Personen in der neonazistischen Szene, und das ist nicht nur Tino Brandt, der Chef der Anti-Antifa in Thüringen, sondern zum Beispiel auch Marcel Degner, der Sektionsleiter von Stadt in Anna in Thüringen und anderen Neonazi-Szene, eben nicht nur alimentiert wurde, sondern eben auch quasi mit einem Schutzschild, einem staatlichen Schutzschild versehen wurde, der dazu geführt hat, dass Strafvereignung vom Staatswegen betrieben wurde, Straftaten nicht verfolgt wurden. Das würde ich auf der Habenseite versuchen, aber ich will zwei, drei kritische Anmerkungen zur Arbeit der Untersuchungsausschüsse machen. Wir sind da zum Teil alle reingekommen, zwar mit Erfahrung in Fachausschüssen, aber uns war die Arbeit in Untersuchungsausschüssen so nicht bis dato klar. Und wir haben versäumt, gleich zu Beginn, als wir die Arbeit aufgenommen haben, etwas dort klarzustellen in diesen Untersuchungsausschüssen. Wir untersuchten ja von Anfang an auch die Rolle des Staates. Wir wussten gleich, wir müssen bei diesem Thema nicht nur auf die Nazis gucken, sondern eben auch auf Polizei, Verfassungsschutz und Justiz. Und dann ist es dazu gekommen, dass die Behörden, die wir eigentlich untersuchen sollten und die möglicherweise ja auch selbst Straftaten begangen haben, Schredderei ist von hier angesprochen worden, also Strafvereignung, Geheimnisverrat, Beteiligung und ähnliches, Beihilfe, dass die Behörden uns als Parlamentarierinnen vorgeschrieben haben, wie wir unsere Arbeit machen sollen. Die haben darüber entschieden, welche Akten wir bekommen, wie wir die Akten bekommen, wie wir die Akten lesen dürfen, ob wir die Akten lesen dürfen und ähnliches. Da sind wir nicht massiv genug reingegangen, am Anfang zu sagen, die potenziellen Angeklagten, ich will es mal so sagen, ja, die können nicht darüber bestimmen, wie wir unsere Arbeit machen. Und das Zweite, was wir, glaube ich, zu klären haben, ist die Frage, wir haben festgestellt, dass Lügen vor einem Untersuchungsausschuss absolut sanktionsfrei ist. Ja? Wir haben überhaupt keine Handhabe, die lügen uns frech ins Gesicht. Weil ich weiß, das nicht mehr war in vielen Fällen eine Lüge. Das hat man gesehen, das ist mit dem Augenzwinkern vorgetragen worden. Ja? Die Zeugen waren vorbereitet, sie hatten sich untereinander abgesprochen. Sie hatten teilweise uns einfach irgendwelche Dinge referiert, die vorher von sonst wem aufgeschrieben wurden. Wir wissen es nicht. Und wir hatten keine Handhabe, das zu unterbinden, zu sagen, jetzt drohen wir, jetzt sanktionieren wir. Und deswegen ist auch von uns natürlich ein Stück weit Hoffnung auf das OLG-Verfahren, dass da Zeugen in einer anderen Wahrheitspflicht sozusagen aussagen müssen. Das sind so zwei kleine Aspekte, wo man auch vielleicht selbstkritisch reflektieren muss.
Genau, dann nochmal die Frage an dich und vielleicht aber schon erweitert jetzt mit der Vorlage. Das Gericht in München sagt immer, wir sind kein Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss sagt, wir sind kein Gericht, wir haben keine Handhabe, das ist auch nicht unser Interesse. Erzähl mal aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss.
Ja, ich kann, glaube ich, da direkt weitermachen. Ich würde es an einem Beispiel deutlich machen. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat ja knapp 100 Sitzungen gehabt und 5 davon haben sich speziell mit den Anschlägen in Köln, also sowohl dem Anschlag in der Propsteigasse als auch dem Anschlag auf der Kolbstraße beschäftigt. Und gehört wurden die Polizeibeamten, die federführend für die Ermittlungen waren, die Staatsanwälte und dann einzelne Mitarbeiter aus den Geheimdiensten, also Bundesamt für Verfassungsschutz und Landesamt für Verfassungsschutz. Und was ein Beispiel, wo ich denke, ja, es hat Sinn gemacht, diesen Bundestagsuntersuchungsausschuss zu haben, war wirklich, dass darüber deutlich geworden ist, wie massiv politisch interveniert wurde von der ersten Minute an auf die Ermittlungen. Also praktisch von dem Tag an, wo Otto Schily, damals Bundesinnenminister, sich hingestellt hat und gesagt hat, nee, das war kein terroristischer Anschlag, sondern das war die organisierte Kriminalität, war das Signal an die Polizeibeamten, okay, jede Spur, die ihr in diese Richtung seht, kann es gar nicht geben, weil der Bundesinnenminister schon festgestellt hat, das Ganze war von der organisierten Kriminalität eben angestiftet. So, und das war wirklich auch nochmal interessant zu sehen, dass die politisch Verantwortlichen für diese Einschätzung, nämlich der damalige Innenminister von NRW, der praktisch wenige Stunden nach dem Anschlag beim Lagezentrum der Polizei angerufen hat und die erste Meldung zu dem Anschlag auf der Kolbstraße war, dass es ein Anschlag mit einem terroristischen Hintergrund. Und dann gab es eben einen Anruf von dem damaligen Landesinnenminister, der gesagt hat, okay, er will eine Veränderung in der Lagebeschreibung, sprich kein terroristischer Hintergrund. Und das hat er auch vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss auf Nachfragen gesagt, nämlich er so wörtlich, ja, das muss wohl ich gewesen sein, der dafür gesorgt hat. So. Ja. Und darum ging es ja auch, nämlich zu gucken, wie funktioniert es? Also so, wie funktioniert es, wenn Politik, Strafverfolgungsbehörden Vorgaben macht? Und dann haben wir uns das Agieren, das Handeln der Strafverfolgungsbehörden sowohl im Fall der Propsteigasse als auch im Fall des Bombenanschlags auf der Kolbstraße nochmal genauer angeguckt. Und da ist dann unter anderem deutlich geworden, dass schon der Bombenanschlag auf der Propsteigasse die Täter-Opfer-Umkehr sofort gegriffen hat. Ja? Also, dass immer im Umfeld der Familie geguckt wurde und dass die Vorstellung, dass es in Köln Neonazis geben könnte, die für diesen Anschlag verantwortlich sein könnten oder dass Neonazis überhaupt für solche Anschläge verantwortlich sein können, dass die bei der Polizei gar nicht mehr existierten. Und das ist insofern wirklich auch verwunderlich, weil es nämlich Anfang der 1990er Jahre in Köln genau nach ganz ähnlichen Muster sind Sprengsätze in einem Stadtteil von Köln, wo viele Migranten gelebt haben, abgelegt worden. Und zwar in Handwerkszeugen eingebaut, ja. Und in zwei Fällen sind zwei türkische Männer, die das halt aufgenommen haben, von der Straße schwer verletzt worden. Täter sind nie gefunden worden, aber es war in einer Zeit, wo die Neonazi-Szene schon mal, nämlich Anfang der 90er Jahre, mit Bomben gearbeitet hat, ja. Man hätte auch denken können, dass es irgendeinen Ermittler gibt, der sagt, ja, sowas hatten wir doch schon mal. Nämlich Sachen, Dinge des also Alltagsgegenstände hier abzulegen in migrantischen Stadtteilen, die dann explodieren und die in der Community explodieren. So, das ist das eine. Und das andere, was ich wirklich hart fand, als wir dann das Handeln der Polizei in Bezug auf die Kolbstraße uns angeschaut haben, war, es gab vom LKA, also vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gab es auch was es auch für die rassistische Mordserie gab, nämlich eine operative Fallanalyse zu dem Anschlag auf der Kolbstraße. Und diese sogenannten Profiler, die das dann machen, die denken darüber nach, was wollen die Täter mit dem Anschlag bewirken, also was ist deren Botschaft, und versuchen darüber Rückschlüsse auf die Täter zu ziehen. Und da steht wirklich fast wörtlich, ja, der Anschlag auf die Kolbstraße ist ein Anschlag mitten ins Wohnzimmer der türkischen Gemeinde. Und der ist auch als solcher gedacht, nämlich ihr habt keinen sicheren Ort. Und es ist auch ganz klar bei der Frage der Motive von Hass auf Türken die Rede. Und dann gab es eine politische Entscheidung im Polizeipräsidium Köln, dieses Ergebnis der operativen Fallanalyse nicht öffentlich zu machen. Ja? Weil das hätte natürlich, also das hätte die Betroffenen auf der Kolbstraße total entlastet zu einem Zeitpunkt, wo schon alle, also wo sozusagen sich alle hingestellt haben und gesagt haben, ja, es können ja nur die von der Kolbstraße sein, denn dann die Polizei sagt, wir haben nochmal über das Motiv der Täter nachgedacht und es kann eigentlich nur Hass auf die türkische Gemeinde sein, ja, dann hätte sich vielleicht auch, hätten sich die Betroffenen viel eher Gehör verschaffen können. Und das sind so zwei Punkte, wo ich denke, dafür war es total gut, den Untersuchungsausschuss zu haben, um das auch zu sehen, diesen Mechanismus wirklich öffentlich zu machen. Und ansonsten würde ich Martina einfach zustimmen, seitdem der Bundestagsuntersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, und das ist jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr her, 1400 Seiten, sind fast täglich Informationen, Meldungen, Recherchen von Journalisten über V-Leute, insbesondere des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bekannt geworden, die im engen Umfeld oder im erweiterten Netzwerk des NSU aktiv waren, mit Informationen, die dem Bundestagsuntersuchungsausschuss schlichtweg vorenthalten wurden. Da kann man nur sagen, das ist nicht zufällig passiert, sondern das ist wirklich mit einer Intention, mit einer Absicht passiert und der Bundestagsuntersuchungsausschuss, die Parlamentarier, sind belogen worden. Und damit im Übrigen nicht nur die Parlamentarier, sondern alle, also alle, die wir hier im Raum sitzen, sind belogen worden.
Dein großes Verdienst ist ja auch nochmal, was du jetzt eben auch referiert hast, eigentlich nochmal akribisch auch nochmal nachzuzeichnen, was hier eigentlich in NRW auch an Nazi-Strukturen vorhanden war, nämlich genau für diese Frage, warum, was sich ja hier die Leute in der Kolbstraße immer fragen, also wie kommen die Leute auf die Kolbstraße, irgendwelche Nazis aus Thüringen kommen hier und machen hier gezielte Angriffe und du hast sozusagen ja auch in unserem Buch von Mauer bis Nagelbombe dann nochmal akribisch nachgezeichnet, was für ein großes virulentes Netzwerk von Neonazis, Blatt und Anna, das es in NRW gibt, auch in Köln gibt. Köln feiert sich ja immer liberal mit ihren feiern sie immer selber. So, erst schlägt man seinen Nachbarn tot, dann feiert man irgendwie. Und gleichzeitig gibt es aber eben dieses Nazi-Netzwerk, das ist total, und es berührt sich, also es geht auch um deinen Konflikt, diese beiden Ebenen, das liberale Köln und dieses lebendige Nazi-Netzwerk. Das ist ja nochmal total wichtig zu sagen, das ist kein Ostphänomen, diese Nazis, sondern sind eben auch hier vor Ort aktiv. Aber ich habe noch mal eine Frage trotzdem. Also ich meine, das ist ja total erschütternd, auch wenn man selbst nur ein bisschen das verfolgt, was jetzt da, ihr seid belogen worden, und zwar mit Augenzwinkern, also ins Gesicht direkt rein, also sagen, hier, wir sagen es nicht. Und wenn ihr die Leute dann überführt habt von BKA oder wer auch immer, dann sagen die, ja, stimmt, habt ihr jetzt mal rausgefunden. Aber, also, und ihr habt Unglaubliches trotzdem zutage gefördert, was Beweismittel angeht, die beiseite geschafft worden sind, die Durchsetzung sozusagen dieses großen Netzwerkes, wo ja auch immer stärker eigentlich herauskommt, der NSU ist eingebettet in ein riesengroßes Netzwerk, die im Grunde genommen vielleicht, könnte man ja mal fragen, diese Morde organisiert und durchgeführt haben. Ihr habt das sozusagen hervorgebracht, Beweismittel sind beiseite geschafft worden, die wichtig waren, wo man ruckzuck sozusagen eigentlich diese Verdächtigen damals hätte kriegen können, diese Mordserie hätte stoppen können. Das wäre sehr oft ganz leicht passiert. All das habt ihr rausgefunden, sind Aktenschreiber, alles unglaubliche Dinge. Dann gibt es diese Abschlusserklärung vom Bundestagsuntersuchungsausschuss, wo dann irgendwie in der Presse zumindest das dann übersetzt wird, naja, wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden, eigentlich mehr Geld, also noch mehr Struktur, noch mehr Zentralisierung. Wo man aber eigentlich sieht, an eurer, was ihr herausgefunden habt, dass diese ganzen Polizeieinheiten sehr gut miteinander zusammenarbeiten, was nämlich sozusagen diese Linie des Versteckens, des Schredderns und so weiter. Und jetzt arbeiten wir hier sehr viel mit den Leuten zusammen, die betroffen sind von der Nagelbombe, die sagen, also das waren nicht nur Nazis, das war auch nicht nur so ein Netzwerk, sondern, das habt ihr ja auch herausgefunden, es gab Nazi-Treffen, thüringischer Heimatschutz, wo teilweise nur V-Leute zusammen am Tisch saßen. Also das ist durchsetzt, da jeder vierte, fünfte weiß, was ich, ist eigentlich ein bezahlter Staatsdiener. Da steckt der Staat hinter, ich spitze es jetzt einfach mal zu, der NSU ist eine geführte Gruppe. So, das habt ihr aber nicht gesagt. Das habt ihr auch nicht als Frage offengestellt, sondern im Grunde genommen gesagt, Staatsversagen, und irgendwie hätte man es besser machen können, irgendwie viele am Ende dann doch, oder ist jetzt mal eine provokative Frage an euch, ich will ja auch, dass ihr darauf antwortet, am Ende dann doch so ein Riesenhaufen von Pleiten, Pech und Pannen, muss man nächstes Mal besser sein, Rassismus irgendwie artikulieren. Aber eigentlich ahnen ja vor allem hier die Migranten und sagen es auch die ganze Zeit, da steckt was anderes hinter. Und das scheint für Deutschland nicht denkbar zu sein. Aber ich möchte jetzt trotzdem an euch diese Frage auch hier aus der Community weitergeben.
Also es ist keinesfalls so, dass die Frage, wie viel Staat steckt im NSU, nicht unsere Arbeit auch getrieben hat. Aber wir haben immer gesagt, wir haben diese Fragen im Kopf, aber wenn wir genau an dem Punkt auch die Anklage öffentlich erheben wollen, brauchen wir Beweise. Ja? Weil ansonsten kommen wir eben, und das ist tatsächlich das Problem, in einen Bereich von Theorien, die dann wieder schnell widerlegt werden, dann kommt eine neue Theorie, die wird wieder widerlegt, und das schwächte auch sicherlich irgendwie unsere Möglichkeiten auch in der Diskussion. Wir haben nie, also ich persönlich rede nie von Versagen, ja? Ich rede von Schuld. Und wir, glaube ich, müssen auch ein Stück weitergehen und darüber nachdenken, ob nicht der Begriff des Staatsverbrechens an der Stelle auch zutage tritt. Und zwar auch dann,
wenn wir nicht davon ausgehen, was ich auch nicht tue, dass der Staat quasi die Hand geführt hat, ihnen die Waffen hingelegt hat und gesagt hat, bringt Migranten um. Das ist nicht passiert. Aber sie hatten möglicherweise, und da würde ich auch oftmals der öffentlichen Darstellung widersprechen, es ist intensiv Informationen ausgetauscht worden. Man hatte die rechtsterroristische Szene komplett seit Beginn der 90er Jahre im Blick und hatte in dieser rechtsterroristischen Szene nicht nur über das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch über die Landesämter hochkarätige Spitzel platziert. Und man wusste über Zellenbildung, man wusste über Bewaffnung, man wusste über Sprengstofferwerb und Übung mit Sprengstoff, man wusste über Anschlagspläne, es gab ja sogar Anschlagslisten, die damals schon kursierten. Man kannte Konzepte in der Neonazi-Szene, wie der bewaffnete Kampf organisiert und finanziert werden soll und ähnliches. Das wusste das Bundesamt für Verfassungsschutz und ich denke, wir müssen auch davon ausgehen, dass bei der einen oder anderen Quelle auch mal das Wort gefallen ist von NSU. Es gibt Nazis, die vielleicht sich aufmachen zu morden oder gemordet haben. NSU hat einen Brief in die Szene verschickt, in die Nazi-Szene mit Geld und einem Anschreiben, mehrfach an viele Organisationen und Einzelpersonen der extremen Rechten. Es kann mir niemand erzählen, dass nicht einer dieser Brief bei irgendeiner Postbeschränkungsmaßnahme nicht in die Hände von irgendwelchen Ermittlungsbehörden gefallen ist. Jetzt taucht diese CD auf, die 2006, 2007 entstanden ist, die in einem Einlegeblatt das Kürzel NSU, nationalsozialistischer Untergrund, trägt und vieles mehr. Also ich glaube, was wir untersuchen müssten und vielleicht nicht vollständig untersucht haben, aber da muss man auch nochmal darüber reden, warum das nicht funktioniert. Das ist tatsächlich die Frage, gab es zu einem Zeitpunkt X Kenntnis davon, dass es eine Terrorgruppe aus der neonazistischen Szene gibt, die gezielt Morde als politisches Kampfmittel betreiben will. Und warum wir das nicht konnten, und da glaube ich, muss man auch, das ist auch mit Blick jetzt auf den NRW-Untersuchungsausschuss gesagt, aber auch wenn es in Thüringen und Sachsen neue Untersuchungsausschüsse geben wird und wenn wir die Diskussion um neuen Untersuchungsausschuss im Bund führen. Eines muss, glaube ich, klar sein, egal wo der Neustart oder bei wie vielen Untersuchungsausschüssen der Neustart stattfinden wird. Als eines der ersten Maßnahmen müssen alle Unterlagen auf den Tisch zu Spitzeln und Klarnamen der neonazistischen Szene in diesem entsprechenden Umfeld. Das haben wir nicht vollständig bekommen. Thüringen hat zum Beispiel überhaupt nicht vom Bundesamt Unterlagen bekommen. Der Bundesuntersuchungsausschuss hatte wiederum die Schwierigkeit, dass nicht alle Unterlagen selbst eingesehen werden konnten, sondern durch Beamte vorsortiert wurden. Und ich denke, man muss auch davon ausgehen, dass das Bundesamt bis heute und zentrale Spitzel im Netzwerk NSU, und da würde ich vollkommen mitgehen, natürlich ist es unvorstellbar, dass drei Thüringer Neonazis alleine durch die Republik ziehen und solche Taten vorbereiten. Da ist Nazi-Wissen vor Ort gefragt, ja, Kenntnis zu den Lokalitäten, zu den Fluchtwegen, zu der sozialen Struktur vor Ort und ähnliches. Natürlich. Ja. Und da muss gleich von Anfang an, wenn es neue Untersuchungsausschüsse klar gemacht werden, es darf, was diese Akten angeht, keine Beschränkung mehr geben. Und das Zweite, ich glaube, die Öffentlichkeit hat auch einen Anspruch darauf, bei diesem Thema, wo uns öffentliche, transparente, uneingeschränkte und was nicht alles für Aufklärung versprochen wurden, zu sagen, wir wollen, dass die Dokumente abgestuft werden und dass sie auch in einer Form von öffentlicher, fachlicher, medialer Bearbeitung geprüft werden können. Also die Forderung, gebt die Dokumente frei, muss, glaube ich, dann auch erhoben werden. Und das ist etwas, das funktioniert nicht, wenn das irgendwelche Parlamentarier irgendwie in einem Parlament sagen. Ja, das funktioniert nur, wenn es Druck gibt von außen und auch ganz klar gesagt wird, irgendwie die Öffentlichkeit und insbesondere auch natürlich die Betroffenen, ja, erheben Anspruch darauf, weil eines haben wir auch versäumt, das muss ich auch selbstkritisch sagen, wir haben es eigentlich in der Arbeit der Untersuchungsausschüsse, aber ich kann euch nur für Thüringen sprechen, wir haben es nicht geschafft, dass die Betroffenen und die Angehörigen selbst zu Akteuren in unserem Prozess geworden sind. Es war doch eine ziemlich, ja, vielleicht manchmal, du hast vorhin gesagt, Expertin, ja, also professionelle Arbeit, aber ich sag mal, die Verzahnung und die Vernetzung mit den Betroffenen und den Communities, die hat gefehlt. Auch das muss beim Neustart, glaube ich, in Zukunft anders laufen.
Genau, ich wollte jetzt gerade fragen, was ist die Bedeutung des öffentlichen Drucks dafür? Weil das sind ja erstmal keine finsteren Kellerbüros vom Verfassungsschutz, das geht auch vom Innenministerium. Das sind die Minister, die da am Ende dann sagen, nee, läuft nicht. Ne? Also, und brauchen wir einen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss? Welche Rolle spielt da so ein öffentlicher Druck sozusagen in dieser Frage eine Offenlegung der Akten und so weiter?
Na, ich würde noch eine Sache ergänzen wollen zu der Frage, die du eben gestellt hast, ja, wie viel Staat steckt im NSU? Ich würde immer sagen, dass die Neonazi-Szene der 1990er Jahre, und wenn ihr euch erinnert, also vielleicht haben einige von euch das ja auch wirklich noch vor Augen, in den frühen 1990er Jahren kannten aktive Antifas fast jeden Nazi beim Namen. Und die konnten irgendwie sagen, der, so. Ja. Und dann hat diese Szene, die man auch wirklich als abgegrenzte Szene, die sozusagen deren Haltung auch war, wir sind hier die Rebellen, ja, den Sprung zu einer Bewegung geschafft. Also, und damit meine ich, sie sitzen im Landtag von Sachsen, sie sitzen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern mit der NPD und das schon in der zweiten Legislaturperiode, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Sie besitzen Häuser, Immobilien, Versender, Firmen etc. etc. Ja. Und dieser Sprung von der Szene, die überschaubar war, zu einer Bewegung, die längst nicht mehr überschaubar ist und in der es ganz viele unterschiedliche Angebote für ganz viele unterschiedliche Zielgruppen gibt, die konnte es nur durch das System der V-Leute geben. Weil dieses System der V-Leute nämlich beinhaltet hat, Schutz vor Strafverfolgung, also Schutz für wirklich für Nazi-Köpfe, die, von denen man jetzt oder schon damals irgendwann wusste, das sind V-Leute, die sind nie vor Gericht gebracht worden, egal was sie gemacht haben. Tino Brandt ist ja nur ein Beispiel von Dutzenden. So. Und gleichzeitig das Geld, was diese V-Leute erhalten haben, das haben die nicht in jedem einzelnen Fall immer für Flugblätter ausgegeben, aber sie waren sozusagen bezahlte Fulltime-Funktionäre und konnten die Strukturen eben aufbauen. Und das hat meiner Ansicht nach, ist das V-Leute-System und damit tatsächlich auch der Staat, ja, verantwortlich für den Sprung zu einer Bewegung von heute, die nicht mehr kontrollierbar ist. Und das, finde ich, hat auch den Nährboden, also sozusagen, das ist der Boden, aus dem der NSU kommt. Ja? Und dann kann man nochmal über das Wissen der einzelnen V-Leute und der einzelnen V-Mann-Führer reden. So, ja? Aber das muss man, glaube ich, zusammendenken. Und zu der Frage, brauchen wir einen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss? Ich bin davon überzeugt, ehrlich gesagt, weil ich auch glaube, der Bundestagsuntersuchungsausschuss hatte knapp, also für die sogenannte Beweisaufnahme, also da, wo Zeugen gehört wurden, da, wo Akten gelesen werden konnten, etc., hatte ein Jahr Zeit, ja, eine knappe anderthalb maximal. Es war von Anfang an klar, dass das niemals ausreichen würde. Und man konnte sozusagen in die Augen der Vertreter des Bundesinnenministeriums, der verschiedenen Länderministerien gucken, die da immer saßen und man wusste, die zählen die Tage, die zählen die Sitzungstage, die zählen die Tage, wo sie nicht mehr Akten zuliefern müssen. Und einige von diesen Bundesländern, die wirklich Grund genug gehabt hätten, irgendwie Akten zuzuliefern, haben sie nach dem Ende des Bundestagsuntersuchungsausschusses noch nach Berlin geschafft. Ja? Und diese Akten hat auch nicht mehr viele Leute gesehen, logischerweise. Ja? Und glaube ich, dass da drin noch was zu finden ist. Das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich will, dass die Betroffenen ihr Recht durchsetzen können, dass all diese Akten, die da noch sind, auf den Tisch kommen. Ja? Und dass nicht der Geheimdienst darüber entscheidet, wer die liest. Und das ist ja auch das Problem, was wir, also wenn man sich den Prozess vor dem EuG München anguckt, ja, dann ist genau dieses System der Geheimhaltung wieder das, was die Nebenkläger auch ausbremst. Ja. Da wird denen gesagt, nö, diese Akten kriegt ihr nicht, die sind eingestuft. Oder wenn, dann fahrt halt nach Karlsruhe so und guckt sie euch da an. Ja. Und außerdem gibt es noch ganz viele Akten, die haben überhaupt nichts mit euch zu tun und die werdet ihr sowieso nie zu sehen kriegen. So. Und das ist nicht die Einlösung des Versprechens von Angela Merkel, die gesagt hat, rückhaltslose Aufklärung. So. Und ich glaube, dass man aber an diesen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss, wie Martina auch schon gesagt hat, ja, nur kommt, wenn es öffentlichen Druck gibt. So. Es wird nicht von selbst passieren. Und es wird auch deswegen nicht von selbst passieren, weil die Geheimdienste längst wieder da sitzen. Ja. mit mehr Geld ausgestattet worden sind, mit mehr Befugnissen, muss man auch sagen, mit mehr Personal und sich so wie zum Beispiel jetzt eben das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg zurücklehnen können, sagen können, ja, es mag ein V-Mann von uns gewesen sein, der diese CD, wo im Jahr 2006 das Wort NSU, NSDAP auftaucht, übergeben hat, aber nein, Generalbundesanwalt, wir sagen dir den Namen nicht. So, du kannst ihn anonym vernehmen. Prima. Was bitteschön soll eine anonyme Zeugenvernehmung bringen? Und was ist das für eine Haltung? Ja, wir reden von 10 Morden, von mindestens 3 Sprengstoffanschlägen, von Dutzenden Verletzten so. Und das Landesamt für Verfassungsschutz stellt sich genauso hin, wie sozusagen, als hätte es den 4. November 2011 überhaupt nicht gegeben und sagt, ja, wir sagen nichts, geheim ist geheim. Unser Quellenschutz geht vor Strafverfolgung, ja. Und ich finde, das sollte man sich nicht bieten lassen.
Jetzt nochmal als letzte Frage, bevor wir es auch öffnen, ne, dann könnt ihr gleich Fragen stellen. Nochmal an dich. Also es gibt ja tatsächlich wundersamerweise in Nordrhein-Westfalen ist auch ein Untersuchungsausschuss. Sitzen ja hier viele interessierte Leute, die sich wahrscheinlich fragen, ich frage mich das auch. Also was würdest du oder ihr mitgeben, also nicht nur den Leuten, die dann da drin sitzen, hast du ja auch schon ein bisschen gesagt, was als nächstes passieren müsste, sondern eben auch im Grunde genommen für Leute, die da Aufklärung wollen. Was wäre wichtig da nochmal, so eine Empfehlung?
Also ich glaube, das, was wir bei dem Verfahren vor dem OLG München haben mit NSU-Watch, das ist also eine eigenständige Begleitung des Verfahrens, eine eigenständige Protokollierung, aber auch einen Versuch gibt, an bestimmten Stellen auch eigene Analysen zu diskutieren und vorzustellen, dass es so etwas eigentlich auch bei den Untersuchungsausschüssen bedarf. Wir haben es in Thüringen lediglich geschafft, regelmäßig zu blocken aus dem Untersuchungsausschuss. Aber wenn der Untersuchungsausschuss jetzt eingesetzt wird, und ich glaube, da ist jetzt auch ein gewisses Zeitfenster noch vorhanden, glaube ich, ist es eine notwendige Diskussion in NRW, wie man durch Öffentlichkeit den Ausschuss begleitet. Das heißt, die Sitzungen sind tatsächlich auch öffentlich. Hingehen, sich organisieren, daraus auch publizieren, Forderungen stellen und ein Stück weit auch die Parlamentarier und Parlamentarier begleiten, vielleicht auch an bestimmten Stellen auch mal aufhelfen. Ich sage auch, wir hätten nicht das zur Thüringer Neonazi-Szene herausfinden können, ohne das Vorwissen der antifaschistischen Recherche, mit dem wir schon in den Untersuchungsausschuss reingegangen sind und ihn getrieben haben, mit unseren Vorannahmen auch an den Punkt zu bringen, zu sagen, was ist. Genau das muss hier auch passieren. Und dann, glaube ich, ist es sehr wichtig, wenn man so eine öffentliche Begleitung organisiert, auch daran zu denken, so ein Untersuchungsausschuss darf nicht nur den Blick auf das Land haben, weil das, was wir an Strategien aus den Sicherheitsbehörden in diesen entsprechenden Jahren vorfinden, ist ein komplexes System von Zusammenspiel von Landesämtern, Bundesamt, möglicherweise auch MAD und teilweise auch Polizeien, die sich manchmal auf die Sichtweise von Geheimdiensten durchaus zu eigen machen können. Das haben wir erlebt, dass es da Einflussnahmen gegeben hat, bis auf den Bereich der Justiz sogar, wo die Strafverfolgung in Gesprächen mit Staatsanwälten durch die Verfassungsschutzbehörden unterbunden wurden. Und das heißt, der Untersuchungsausschuss in NRW muss eng mit dem jetzt gebildeten Hessen, mit möglicherweise neuen in Thüringen, Sachsen und im Bund zusammenarbeiten. Da darf es auch keine parteipolitischen Schranken und Hemmnisse geben, sage ich, weil wir natürlich in der Konstellation sind, dass hier die Piraten drin sind, woanders eben nicht, woanders sind die Linken drin, hier nicht. Da muss man einen Kreis finden von denen, die sagen, wir wollen doch tatsächlich etwas. Die Frage klären, was heißt es genau an militanter, rassistischer, neonazistischer Bewegung in diesen Jahren zu erläutern. Wie ist konkret die Ermittlungsarbeit der Polizei vonstatten gegangen? Welche Rolle spielen die Verfassungsschutzbehörden? Wie ist das von Politik orchestriert worden? Weil Behörden agieren nicht im luftleeren Raum. Ganz viel von dem, was dort passiert ist, ist tatsächlich auf politischer Weisungsebene passiert. Und da braucht man, glaube ich, ein enges Zusammenspiel. Also nicht nur diese Binnensicht. Das muss man brechen. Weil nur so kommen wir dahin, was du am Anfang gesagt hast, NSU ist ein Netzwerk, Rassismus tötet, das sind keine Sachen, die an Landesgrenzen halt machen. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sage, macht euch jetzt auf, zu formulieren, was ihr vom dem Untersuchungsausschuss in NRW erwartet, schafft Strukturen, dass ihr ihn begleiten könnt, werbt für die Teilnahme an den Sitzungen. Es macht etwas aus, wenn hinten drin Leute sitzen, das sage ich euch. Wenn da am Schluss nur noch drei sitzen, ja, das ist nichts, dann fühlt sich der Zeuge echt ganz locker. Wenn da hinten 30 sitzen und auch mal murren, wenn er zum fünften Mal lügt, das macht ein Feeling für so einen Zeugen. Ja. Das ist ganz wichtig irgendwie. Und ich glaube, es gibt jetzt so dieses noch zeitliche Möglichkeit, das hier für NRW zu realisieren.
Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich sagen, wir wollten ja eigentlich keine ganze Stunde machen, müssen vielleicht auch nicht, aber dann doch nochmal, gibt bestimmt ein paar Fragen, bin ich mir sicher, doch nochmal hier dann jetzt öffnen und ein paar Fragen aber hier stellen, bitte.
Ja, wenn wir uns jetzt das Vorgehen des Verfassungsschutzes angucken, dann lässt sich in meinen Augen so ein Gemenge aus drei Sachen erkennen. Eine ist eine wirklich unbegreifliche Unfähigkeit, Inkompetenz einiger Akteure, wo auch die Frage aufkommt, wie viel dieser Inkompetenz ist eigentlich echt und wie viel ist davon vorgeschoben. Das zweite, was auffällt, ist eine Verbindung, ist eine rassistische Grundstruktur, die wir in Polizei, und ich denke, wir sollten auch mehr über die Polizei sprechen, und den Geheimdiensten, Politik und Medien feststellen, die zu einer eben so einseitigen Betrachtung des NSU geführt haben. Und das dritte ist die Frage, wo ich am wenigsten drüber weiß und wo ich mir was vom Untersuchungsausschuss erhoffe, ist die Frage, wie viel ist da eigentlich an absichtlicher Mitwirkung dahinter? Gibt es Einzelpersonen, gibt es Strukturen, Kreise in Polizei, Geheimdiensten, die daran mitgewirkt haben, die wirklich quasi aktive Elemente einer radikalen Rechten sind? Und das würde ich auch übertragen auf die Verfassungsschutzberichte, die wir seit Jahren, Jahrzehnten vorgesetzt kriegen. Die sind ein Scherz, da steht nichts drin. Wenn sich mal angeguckt hat, vergleicht diese Berichte mit dem, was die Antifa an Informationen hat und auch die offiziellen Statements des Verfassungsschutzes, sei es zum Blatt im Honor-Netzwerk oder zu allen möglichen anderen, das ist, die sagen immer, sie wissen nichts, sie wissen die Existenz nicht von Netzwerken, bestreiten sie, wo jeder, der sich auch nur ein bisschen mit auseinandersetzt, ohne Geheimdienst zu sein, weiß, dass sie auch aktiv sind und weiß auch, was sie machen. Die Antifa kann sofort sagen, wo sind Waffen zu finden, wo ist Propagandamaterial zu finden, welche Personen sind für welche Aktion verantwortlich. Und was eben angesprochen wurde, 1990er Jahre mit Jugendgewalt, das ist nach wie vor auch in Köln zu der Fälle, wo es rechtsradikale Übergriffe gibt, rechtsextreme Angriffe. Und Medien und Polizei sprechen von Auseinandersetzung von Jugendgewalt ohne Konsequenzen für die Täter.
Ich würde sagen, wir sammeln drei Fragen und beantworten die dann. Ja.
Also nächste kurze Frage im Prinzip, also welche rechtlichen Konsequenzen werden aus den Untersuchungsausschüssen abgeleitet? Und zum einen eben auch beispielsweise die Praxis auch des Verfassungsschutzes mit den V-Leuten, was wird da konkret abgeleitet, die vielleicht auch von der Linken sozusagen unterschiedlich zu anderen Positionen.
Versteht man das da hinten?
Nein.
Achso.
Vielleicht aufstehen.
Ich stehe auf. Welche erste Frage bezog sich auf die rechtlichen Konsequenzen, die aus den Untersuchungsausschüssen abgeleitet werden, aber auch die Frage nach den personellen Konsequenzen. Also wenn beispielsweise in Dienststellen geschreddert wurde, hatte das jetzt Auswirkungen auf der personellen Ebene, dass da dienstrechtlich, disziplinarisch beispielsweise eingegriffen wurde. Und als letzten Aspekt der Frage vielleicht noch, auch in Bezug auf den NRW-Untersuchungsausschuss, anscheinend haben die Untersuchungsausschüsse ja nicht ausreichend Rechte, um tatsächlich arbeiten zu können. Also wenn man sie beispielsweise anlügen darf, wenn man ihnen Akten vorenthalten darf, ohne dass das von nicht involvierten oder nicht angeklagten Personen bestimmt werden könnte oder kontrolliert wird, stellt sich natürlich die Frage, welche Rechte müsste man Ausschüssen zugestehen, damit sie vernünftig arbeiten können.
Ja, eine dritte Frage, ja.
Ich habe die praktische Frage, weil Sie haben gesagt, es sind neue Akten aufgetaucht, zu spät nach Berlin geschickt worden. Sind die registriert und wer schützt die und kann man sagen, dass die bis da nicht mehr geschreddert werden? Also, weiß man, welche Akten sind aufgetaucht und wer schützt die?
Ich kann mal die letzte Frage beantworten. Der Bundestag hat beschlossen, dass alle Akten, die angeliefert wurden, auch erstmal bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem OLG, also unserer letztinstanzlichen Abschluss des Verfahrens vor dem OLG München, im Besitz des Bundestags bleiben. Da sollte man hoffen, dass sie da nicht mehr geschreddert werden. Aber das sind tatsächlich ja nur die Akten, die dahin geliefert wurden. Ja. Zu dieser Frage Polizeihandeln, Kompetenz und wie, also ist es absichtliche Inkompetenz oder Vorsatz, ja? Ich habe lange in Sachsen-Anhalt in der Beratung für Opfer rechter Gewalt gearbeitet. Und hier sitzen auch ein paar Kolleginnen aus anderen Bundesländern, die das auch tun, ja? Und tatsächlich kann man den NSU auch anders denken, nämlich als eine Fortsetzung des alltäglichen, fatalen, wirklich tödlichen Mischung aus Inkompetenz, Verharmlosung, Vertuschung und Verschweigen von rechter und rassistischer Gewalt durch die Strafverfolgungsbehörden und durch die Geheimdienste. Und ich würde einfach nur ein Beispiel für was heißt Inkompetenz, ja, bringen wollen, aus dem letzten September. Bernburg, ja, eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, 9 Neonazis, alle polizeibekannt, die Hälfte von denen schon wegen einschlägiger Gewaltstraftaten im Knast gesessen, überfallen einen türkischen Imbissbetreiber im Bahnhof von Bernburg, ja, spielen mit seinem Kopf Fußball. Der Mann hat knapp überlebt. Es gibt einen Augenzeugen, der greift ein und es gibt jemanden, der die Polizei ruft. So, die Polizei kommt, ja, 4 Polizisten, obwohl sie wissen, es ist eine Horde von Nazis. Ja. Und was machen sie? Sie kennen 2 von den Tätern und plaudern mit denen. Ja. Holen die irgendwie, sind ganz froh, sie sind ja nur zu viert irgendwie, na, dass die dann doch mit ihnen mitkommen. Ja. Dann sperren sie sie in eine Arrestzelle. Und der Kasten Bier, den die Neonazis dabei haben, den dürfen sie da auch behalten. So. Und das ist praktisch in dem Monat, wo der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht abliefert und sagt, Strafverfolgung für rassistische Gewalt und das Erkennen von rassistischer Tatmotivation ist total wichtig. So, ja. Und dann muss man nicht nur die Frage stellen, was haben eigentlich diese 4 Polizeibeamten gedacht, die da vor Ort waren, sondern wer war da die Einsatzleitung? Ja? Wie funktioniert das in der Praxis? Und das heißt, wenn wir über das System NSU, aber auch rassistische Gewalt und wie funktioniert es hier, reden, dann müssen wir wirklich nochmal uns angucken, was ist unser Wunsch an Polizei? Was ist auch der Wunsch von ganz normalen Leuten, wie eine funktionierende Polizei aussehen sollte? Und was ist die Realität? So. Und an dem Punkt finde ich es auch wichtig zu sagen, es gibt Polizeibeamte, die ganz anders gehandelt haben und die wirklich versuchen, Neonazis auch mit entsprechenden Mitteln zu verfolgen. Und die werden halt von ihren Kollegen massiv unter Druck gesetzt. Und die Hoffnung mit den Empfehlungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses war auch immer, denen den Rücken zu stärken. So, ja. Und es ist wirklich ein langsamer Prozess. Deswegen, man kann den NSU auch als ein Beispiel für den Umgang mit den Zehntausenden von rassistischen Gewalttaten, die sich seit 1990 hier ereignet haben, lesen. So, sag nicht, dass man es muss, aber man kann es auch. Und viele Betroffene rassistischer und rechter Gewalt können davon wirklich herzzerreißende Geschichten erzählen. Ja. Und das andere, also so an dem Punkt, und das finde ich schon auch nochmal wichtig, wenn man sich das vor Augen führt, die rechtlichen Konsequenzen für die Leute, die geschreddert haben. Ja, das hat der Bundestagsuntersuchungsausschuss, saß ja vor dem Aktenschredderer, oder vielmehr der saß im Bundestagsuntersuchungsausschuss, hat gesagt, nö, er kann nichts zu seinen Motiven sagen. So, ja. Und dann gab es jemand aus dem Bundesinnenministerium, mit Verweis auf sein Disziplinarverfahren. Ja. Dann gab es jemand aus dem Bundesinnenministerium, der sollte dann als unabhängiger Sonderermittler im Bundesamt für Verfassungsschutz ermitteln, wie das mit dem Schreddern gelaufen ist, warum das so gelaufen ist. So. Und der hat faktisch gesagt, naja, die waren halt so überfordert, die wollten diese Akten nicht mehr sehen und deswegen hat er die halt weggeschreddert. So, ja. Und tatsächlich hat es für den Beamten keine Konsequenz. Also der ist nicht mehr im Bundesamt für Verfassungsschutz, aber ansonsten ist er halt weiterhin Beamter. So. Und auch das ist ein neuer, also bei den vielen Gründen für einen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss kann man auch sagen, ja, sein disziplinarrechtliches Verfahren ist beendet. So, jetzt könnte er sich nicht mehr vom Bundestagsuntersuchungsausschuss hinsetzen und sagen, nee, mit Verweis auf meine Disziplinarmaßnahmen, die da noch kommen könnten, sage ich nicht so. Jetzt wäre die Frage eine andere. Ja.
Es waren noch zwei Fragen offen nach der Notwendigkeit, auch die Untersuchungsausschussgesetze zu novellieren, um auch den Mitgliedern in Untersuchungsausschüssen schärfere Sanktionsmöglichkeiten zu geben, und die Frage nach Konsequenzen für den Verfassungsschutz, was es dafür überlegen gibt. Ich würde sagen, bevor ich auf diese Frage, muss man sich die Gesetze angucken, eingehe, würde ich sagen, davor ist noch was vorgeschaltet. Ich glaube, man muss als Mitglied in so einem Untersuchungsausschuss ein Stück weit etwas aushalten können und das möglichst auch im großen Konsens auch mit unter den Kollegen und Kolleginnen. Also so eine Zeugenbefragung ist etwas, wo der Zeuge nicht unbedingt begeistert ist. Ja? Man muss auch gelegentlich fünfmal nachfragen, man muss auch manchmal etwas mit Nachdruck nachfragen, man muss auch vielleicht mal in die Rede stellen, dass man den Zeugen nicht für glaubwürdig hält und ihn auch darauf hinweisen, dass er Wahrheitspflichten hat und Ähnliches. Und mir ist es selbst mehrfach so gegangen, und das hat mich tatsächlich auch ein Stück weit immer wieder auch zurückgeworfen, dass wenn wir versucht haben, auch Zeugen stringent zu befragen, ja, auch nicht locker zu lassen, auch irgendwann deutlich zu machen, dass wir durchaus das Gefühl haben, angelogen zu werden, dann haben Kollegen und Kolleginnen uns im Nachgang dafür kritisiert. Weil man natürlich die konziliante Umgehensweise in so einem Parlament dann verlässt, sage ich jetzt mal. Ja? Also man wird dann vielleicht auch manchmal forsch. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man dann sich trauen muss. Man muss einfach lernen, in so einem Untersuchungsausschuss ist man das Gericht und man ist kein Fachausschuss, keine Enquete-Kommission, wo man einen Sachverhalt erörtert. Man führt einen Beweis, und dazu gilt es auch zum Beispiel, die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu klären, beziehungsweise dann, wenn sie lügen, das auch nachzuweisen. Und das ist dann eben auch etwas, wo man in eine bestimmte Rolle rein muss, die man sonst als Politiker und Politikerin nicht hat. Und das andere ist, man kann natürlich auch an den Gesetzen feilen, dass die Untersuchungsausschüsse mehr dürfen. Zum Beispiel auch, das ist zum Teil jetzt schon gegeben, aber ich glaube, das sollte man auch nochmal verbessern, nicht nur die Akten anzufordern, sondern zum Beispiel die Behörden selbst aufzusuchen, auch tatsächlich Sanktionsmöglichkeiten einzuführen. Die sind jetzt zu niedrig, ich kann Zwangsgeld verhängen, aber das ist so bagatell, was ein Untersuchungsausschuss an einen Betrag von ein paar hundert Euro im Zeugen irgendwie androhen kann, dass der lacht. Das sind ja meistens hochrangige Beamte. Da muss man, glaube ich, tatsächlich mal gucken, irgendwie, ob man nicht auch diese Gesetze anguckt und auch dort auf etwas achtet, was bei dem Untersuchungsausschuss jetzt keine Rolle spielte, aber generell da wichtig ist, nämlich, dass man die Minderheitenrechte stärkt. Weil natürlich sitzen dort immer Fraktionen, die Teil der Regierungen waren, die untersucht werden. Und die haben ein Schutzinteresse gegenüber ihren eigenen Innen- und Justizministern und ihren eigenen Behördenleitern und so weiter. Und dass man das bricht, dass sie sich auch schützen vor diese Stellen, geht nur, wenn man sozusagen der Minderheit auch qualifizierte Rechte gibt. Das ist, glaube ich, auch etwas nochmal ganz Wichtiges, was man im Blick haben muss. Und klar hat sich keiner der Untersuchungsausschüsse bisher im Abschlussbericht darauf verständigt, zu sagen, wir schaffen die Ämter für Verfassungsschutz ab. Aber es gibt durchaus auch Formulierungen, an die man jetzt anknüpfen konnte, das V-Mann-Wesen zu beschränken. Und ich sage, natürlich haben wir als Linke die Maximalforderung, Abschaffung der Behörden, aber auf dem Weg dorthin wäre es eigentlich jetzt an der Zeit zu sagen, wir wollen dieses unsägliche, gefährliche und Leben und Leid von Menschen, aber auch Demokratie gefährdende Spitzelwesen abschaffen. Das muss im Kern der Auseinandersetzung stehen. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Hebel, nämlich dass man sagt, in den Landtagen, im Bundestag, wird einfach diesen Ämtern kein Geld mehr für diese operative Tätigkeit gegeben. Und dann haben wir so eine Art Moratorium, ja? Eine Zeit, wo wir darüber nachdenken, wie die Geheimdienste organisiert werden sollen oder ob wir überhaupt einen Verfassungsschutz brauchen, der mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeitet. Wir sagen, nein, wir brauchen keinen Verfassungsschutz, der mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeitet. Andere sagen, die brauchen wir wegen der Spionageabwehr und so weiter. Aber es gibt einen großen Bereich in der Gesellschaft, der diese Frage diskutieren möchte. Aber diesen Raum dafür schaffen wir nur, wenn wir als erstes eben die Spitze nehmen, nämlich die Spitze, die wir seit NSU und vorher ja im Grunde auch immer schon ein Stück weit wussten, aber jetzt auch beweisbar wissen, dieses Spitzelwesen muss gestoppt werden und ganz schnell, sonst geht es weiter, dass der Staat hauptamtliche Nazis führt. Das kann nicht sein, weil auch die Grenze zwischen Nazis und Staat verschwimmt dadurch. Und deswegen glaube ich, man muss sich vielleicht auf so eine Forderung erstmal beschränken. Und das weitere Ziel, die Delegitimierung der Geheimdienste, an der sie ja massiv selbst gearbeitet haben, um weiterzutreiben, ist, glaube ich, etwas, das ist ähnlich vielleicht wie beim Ausstieg aus der Atomenergie. Das ist ein Jahrzehnteprojekt. Da bin ich nicht so optimistisch, dass das in wenigen Jahren zu erreichen ist.
Okay, wir machen eine letzte Runde. Es gibt noch zwei Fragen. Vielleicht auch mit der Bitte, die kurz zu halten tatsächlich. Ich flechte auch noch eine Frage ein trotzdem. Also weil du sagst, also man könnte auch denken oder sagen, behaupten oder fragen, Staatsverbrechen. Und dann denke ich, Untersuchungsausschuss ist dann Staat versus Staat. Also ne, die einen arbeiten dahin, dass auf der anderen Seite die Staatsverbrechen, und das bedeutet ja Staatskrise, wenn die Minister rein, also wenn das, ne, das also wie kann das gehen, dass Parlamentarier an der Aufdeckung einer Staatskrise sozusagen mitwirken? Das wäre meine Frage. Und dann gibt es aber noch drei andere. Fange ich mit dir an.
Geht so ein bisschen in die Richtung, also der Fisch scheint ja doch auch sehr vom Kopf zu stinken. Und was ist jetzt, der Fisch stinkt ja auch so ein bisschen vom Kopf, ne? Was ist jetzt mit Otto Schilly, der eigentlich so ein bisschen losgetreten hat, dass es in die falsche Richtung geht? Hat man den mal befragt, was hat der sich geäußert? Das war ja schon gigantisch. Also wenn man damals guckte, dachte man schon, wie kommt dieser Mensch da raus? Ne? Ja, nur ganz kurze Frage. Also ihr fragt jetzt gerade...
War eigentlich jemand anders, aber...
Könnt ihr die vielleicht das Mikrofon wiederholen?
Oder gleich das Mikro
hier. Ja, oder gleich das Mikro hier. Ja, wenn das lange genug ist. Ja.
Nur ganz kurz, ihr sprach gerade das V-Leute-System an. Und ich wollte nur wissen, ob das, ob die rechtsextreme Szene da ein Eigenrecht drauf hat, auf dieses V-Leute-System, ob das da ganz besonders ist oder ob das in anderen kriminellen Gegebenheiten genauso vertreten ist, oder das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre das da besonders gut ausgeprägt und ausgebaut.
Nein, also, hier unten hatte noch eine, ne? Du hast dich gemeldet.
Ja, ich hatte eine Frage.
Das war eigentlich der da vor dir, aber es ist... Wolltest du nicht, also dann frag du.
Also meine Frage ist... Ich möchte wissen, inwiefern so die Waage zwischen Gerechtigkeit und eventuell Disziplinarstrafen, wie weit das auseinanderklafft. Und ab wann wir anfangen, Deutschland zu blockieren. Also wann wir unsere Rechte einfordern. Das ist ja eine drastische Situation.
Und jetzt letzte Frage.
Ich finde ein bisschen auch, dass ihr hier an die beiden Frauen, dass sie jetzt die ganze Zeit gesagt haben, der Bundesuntersuchungsausschuss war letztendlich zahnlos, weil er keine Möglichkeiten hatte, Strafen oder Mittel dagegen anzuwenden, dass sie halt letztendlich dort Bedrohung und Belohnung wurden von den Leuten. Und dann sagt er hier so, und man müsste jetzt das so machen, man müsste das so machen, man müsste das so machen und so. Die Frage ist aber letztendlich, das ist ja alles schön und gut, man müsste. Die Frage ist doch, Regierungsparteien werden doch sehr wahrscheinlich dem nicht zustimmen. Und bei den Regierungsparteien muss man dann die Grünen mit einbeziehen, weil die ja eben also zu der Zeitpunkt, als diese ganzen Anschläge waren, ja auch Regierungspartei sind. Die haben ja auch kein Interesse daran, dass aufgeklärt wird, weil sie da eventuell auch in dem schlechten Licht reinkommen. Also was nützt denn dieses man müsste so, ne? Und die Frage ist, ob es einen zweiten Bundesuntersuchungsausschuss gibt. Selbst wenn man öffentlichen Druck herschaffen kann, dass man diese Parteien dort, also ich glaube es eher nicht, dass die Parteien sich, dass der Druck so groß sein wird, dass die Parteien ein Interesse daran haben, nochmal diese Nummer durchzuziehen. So. Also die Frage ist doch eigentlich, wie soll das stattfinden? Wie?
Genau. Ich schließe das jetzt hier, sondern wir sind echt über die Zeit, wenn das nicht ist.
Ganz kurz, Otto Schily hat vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss als Zeuge ausgesagt und hat sich entschuldigt. So.
Ich habe auch einen wundervollen Brief hier aus der Kopfstraße.
Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch erzählt.
Ja, genau. Sehr.
Und unter anderem, und das war wirklich auch eine gute Intervention, aus der Kolbstraße hat eben eine Betroffene aus der Kolbstraße sich im Vorfeld der Anhörung von Otto Schily geäußert dazu, wie sie die Folgen der polizeilichen Ermittlungen dann erlebt hat. So. Aber was Otto Schily nicht gemacht hat, und das ist, muss man sich ja auch vor Augen führen, in seiner Amtszeit fallen die allermeisten Morde der rassistischen Mordserie. Ja. Und es gibt eine einzige parlamentarische Anfrage dazu aus der Zeit von jemandem auch aus der Linksfraktion. Und da antwortet das Bundesinnenministerium unter Federführung von Otto Schily, naja, es interessiert uns eigentlich nicht, weil Polizeiarbeit ist Ländersache. So, ja. Und dazu hat er faktisch nur gesagt, naja, so ist halt die Rechtslage, fertig ist. Und das ist das, was er dazu gesagt hat. Ja. Das ist, und die andere Frage, auf die ich antworten will, ist das, was du oder sie gefragt haben, nämlich wann fangen wir an, hier uns selbst zu organisieren? Das ist ja,
ja.
So, ja, oder?
Ja, wann fangen wir an, so viel Druck auszuüben, indem wir einfach, keine Ahnung, nicht mehr arbeiten gehen oder sonst irgendwas, damit wir halt einfach blockieren, Druck machen.
Ich glaube, also dem vorgeschaltet würde ich nochmal sagen, Opfer und Betroffene rassistischer und rechter Gewalt gehen in die Gerichtsverfahren und gehen auch zu diesen Bundestags- und sonstigen Untersuchungsausschüssen mit der Vorstellung, dass es Gerechtigkeit geben könnte. Und die Erfahrung ist, dass Gerechtigkeit tatsächlich dort nicht zu bekommen ist. So. Und ob da Recht zu erfahren ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Und die Frage nach der Forderung nach Gerechtigkeit, ja, und auch nach, wer wird hier zur Verantwortung gezogen für die Tatsache, dass 10 Menschen ermordet werden konnten, dass so viele Menschen verletzt wurden. Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage, die nur dann nochmal auf den Punkt gebracht wird und auch nur dann der Druck ausgeübt wird auf Behörden, auf die Regierung, wenn es mehr Öffentlichkeit dazu gibt. Im Moment, ja, ist es so, dass die Journalisten und Journalistinnen, die aus dem Prozess zum Beispiel vom OLG schreiben, also dann auch immer wieder sagen, sie haben total Mühe, ihre Redakteure überhaupt noch davon zu überzeugen, diese Berichte zu bringen, ja, weil es ja so eine Müdigkeit zu dem Thema gäbe. Und es braucht wirklich ein klares Zeichen, dass wir alle uns nicht damit zufrieden geben, wie es jetzt ist. So, ja. Und damit will ich nicht Verantwortung abgeben, sondern ich würde sagen, dass gemeint sind an dem Punkt wir alle. So, das ist unsere Verantwortung da drin.
Ja, also die Frage, ob es überhaupt funktionieren kann, dass der Staat etwas aufklärt, wo er selbst Anteil am Verbrechen hat, ist natürlich eine ganz grundsätzliche. Und ich denke, man sollte auch in der Diskussion irgendwann den Punkt finden, zu sagen, welche anderen Formen möglicherweise von Aufklärungsarbeit könnte es geben, die unabhängig und wirksam ist und wie müsste die organisiert werden, wer müsste daran teilnehmen. Nur im Moment, glaube ich, sind ganz viele auch einfach, die sich in dieser Sache engagieren, sehr gebunden, auch noch in der Begleitung des Verfahrens vor dem OLG München und allein die Mobilisierung jetzt zur Fahrt hier der Betroffenen und des Unterstützerumfeldes zeigt ja, wie viel Kraft man da dann auch reinstecken muss in solche Sachen. Also man sollte den Gedanken, wie kann es auch jenseits von staatlicher Aufklärung organisiert werden, einfach immer weiter treiben und auch mal sich dazu Gedanken machen. Und ich will mit Blick auf das Ausland sagen, es muss nicht immer so sein, dass es nicht zur Staatskrise führt. Luxemburg hatte einen Skandal, der Verfassungsschutz war beteiligt
einer Vorbereitung von Verbrechen, der sogenannten Bombenlegerprozess. Es gab dazu einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss und die Regierung musste zurücktreten. Dass die Neuwahlen dann nicht wirklich etwas geändert haben und dass das Thema jetzt dort wieder tot ist, meinethalben, ja. Aber es kann durchaus durch so einen Prozess auch mehr Druck entstehen. Die Frage ist hier, ob wir es nicht mit einer sehr guten auch Choreografie der Bundesregierung und der Behörden zu tun hatten, die vom ersten Moment eben auch sehr stark die Agenda bestimmt haben, wo man sozusagen diesen Punkt eben nicht gefunden hat, dass es tatsächlich auch die politische Ebene erschüttert hat. V-Leute insgesamt oder nur rechts, natürlich hat das Amt auch in dem sogenannten, sage ich jetzt, Phänomenbereich links, sogenannten Phänomenbereich Ausländerextremismus und insbesondere auch in dem, was sie Islamismus nennen, V-Leute. Und die werden dort auch nicht anders geführt und die werden dort auch nichts anders machen und die werden auch nicht nach anderen Kriterien geworben. Man giert nach denen, die tatsächlich in entscheidenden Positionen sind, die viel wissen, platziert die möglicherweise auch, dirigiert sie in diese Position, wenn sie sie noch nicht hatten. Da glaube ich, da gibt es möglicherweise qualitative Unterschiede, aber im systematischen Herangehen keine. Man muss sich aber daneben auch fragen, ob nicht das Amt auch zum Beispiel Undercover-Agenten platziert. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man zunehmend führen muss neben den V-Leuten. Und jetzt wurde kritisiert, dass wir sagen, man müsste. Ja, aber dafür, also ich meine, wenn man irgendwie politisch engagiert ist, ist es genau das, was man ja immer sagt. Ja? Sonst würden wir uns sozusagen geschlagen geben. Ja? Wir müssen doch drei Sachen aufklären. Das war doch das Versprechen. Wie groß ist das Netzwerk? Ist es heute noch gefährlich? Was haben heute Nazis vor, entsprechend ihre politische Ideologie mit Gewalt und Mordtaten umzusetzen? Was gibt es an Waffen und Sprengstoff in der Szene? Was gibt es an Plänen? Was ist mit rassistischer Ermittlungspraxis der Polizei? Soll das so weitergehen? Bernbock ist ja jetzt genannt worden und so weiter. Oder was muss organisiert werden, dass sich da auch etwas ändert? Und dann eben auch die Frage sozusagen der staatlichen Unterstützung der Szene überspitzen. Das sind doch nicht Sachen, die ich sagen kann, ich gebe jetzt an dem Punkt auf.
Ja, nein, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war gewesen, wie wollt ihr die Verfassungsschutz dazu kriegen, in einem zweiten eventuellen Bundesuntersuchungsausschuss euch nicht zu belügen?
Das kann ich ganz klar sagen, indem es sozusagen eine sozusagen auch öffentlichen Druck gibt, eine Kampagne von außen, die sagt irgendwie, gebt die Akten frei. Die sagt, wir wollen, dass der Ausschuss öffentlich tagt, und zwar jede Sitzung. Es kann keine Aufsflüchte mehr geben. Die sagt, wir wollen eine strafrechtliche Verfolgung von Akteuren in diesem Bereich. Es kann nicht sein, dass Schredderei ist eine Straftat. Ja? Irgendwie, da ist irgendwie sozusagen, wir wollen, dass die belangt werden, wir wollen, dass Anzeigen gestellt werden. Aber dann müssen wir auch den langen Atem haben, dieses Anzeigen stellen und die Verfahren zu begleiten. Das kann man nicht nur einfach immer plakativ fordern. Und das können wir eben nicht alleine. Und da hat manchmal ein Stück weit in dem der Druck gefehlt. Das sage ich ganz klar. Und wir müssen uns überlegen, irgendwie, ob wir nicht an der Stelle sind. Und das ist hier ein guter Moment, ja, dass wir nochmal neue Power in die Sache reinbringen. Weil sie ist es wert. Also ich glaube, ich habe es eben gesagt, es gibt drei zentrale Fragen und an die müssen wir ran. Sonst werden wir uns selbst nicht gerecht und vor allem auch können auch die Erwartungen der betroffenen Angehörigen niemals erfüllen.
Ja. Wir beenden das hier. Vielen, vielen Dank an Heiko und Martin, dass ihr hier wart. Es war jetzt sehr kritische Fragen, aber Kritik ist eigentlich das Beste, was wir füreinander haben, weil sonst geht es ja nicht voran. Es zeigt eben auch, dass es Widersprüche darin gibt und das ist auch gut so. Trotzdem ist auch klar, dass irgendwie eure Arbeit sozusagen auch die Grundlage bildet, sozusagen das Wissen, was da rauszukommen ist, auf der wir alle hier diskutieren und die wir sehr viel weniger wüssten, auf der Ebene wir dann auch politisch uns organisieren. Also vielen Dank, dass ihr hier gekommen seid, dass ihr euch hier der Diskussion gestellt habt. Willst du noch was sagen? Oder? Ja, siehst du. Genau, da kriegst du gerne das Mikro und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal und auch an euch, dass ihr hier gekommen seid und mitdiskutiert habt. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, ich würde es einfach wirklich nochmal stark machen wollen. Dir organisiert die Begleitung zu den Protesttagen, wenn die Betroffenen des Kreuzstraßenanschlags in München aussagen und ergreift die Möglichkeit und fahrt hin und begleitet sie. Und das andere ist, noch längst nicht alle Betroffenen des Kolbstraßenanschlags und anderer rechter und rassistischer Gewalttaten haben alle ihre Rechte ausgeschöpft, die sie haben. Und auch da drin braucht es oft Unterstützung. Ja? Und die kann anfangen von, wenn ihr erfahren habt, dass ein Freund oder eine Freundin angegriffen wurde, zu fragen, hey, soll ich dich begleiten zur Polizei? Ja, das ist der erste Schritt. Oder soll ich dich begleiten zum Anwalt, zur Behörde, zur Ärztin? Und ich glaube, auch das gehört zur Selbstermächtigung, das wirklich zu tun. Ja. Weil wir wissen ja, es hört nicht auf.
Ja.
Genau. Die Antwort zu den Frauenleuten in der linken Szene einfach nicht adäquat.
Ja, das fand ich auch nicht adäquat. Wollte ja auch.
Das war wo landen wir? Wir landen im Knast.
Ja, du hast dieser V-Mann-System jetzt auch innerhalb der Linken. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich widerspreche, aber ich glaube, die Linke wird nicht finanziert durch den Staat, weil da der Widerspruch natürlich größer ist. Aber das ist das, worauf du reagiert hast, aber ich glaube, es ist auch nicht so gemeint gewesen.
Nein, aber dass man dort, dass sie dort das Ziel verfolgen, auch Spitze zu werden und zu platzieren, ist doch wohl klar.
Ja, aber es ist ein Ziel. Ist ja, aber ein Ziel, das bei den Nazis seit 30, 40 Jahren die Nazi-Szene aufgebaut wird.
Und das ist bei den Islamisten
und bei den Linken natürlich nicht.
Genau,
bei den Linken innerlichen politischen Widerspruch, den gibt es bei den Nazis vielleicht nicht so. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, glaube ich, auch. Und, es gibt zwar immer wieder so Spitzel, aber tatsächlich V-Leute, die wirklich die Linke mit so aufbauen und finanziert, also glaube ich, gibt es tatsächlich nicht. Dieser Unterschied ist nicht wesentlich.
Hat es auch gegeben.
Glaube, ja,
hat es auch gegeben. Aber eher
aber wenig. Also das Ende im Handgemenge ist mal das Beste. Schönen Abend.